Wir feiern heute das Weihnachtsfest, das heißt, wir feiern die Geburt Jesu. Und es ist ganz sicher keine Übertreibung zu sagen, dass Jesus die bedeutsamste und wichtigste Persönlichkeit war, die jemals auf diesem Erdboden gelebt hat. Das müssen wir uns jetzt ganz bewusst in unser Herz hineinsenken lassen. Jesus war die bedeutendste Persönlichkeit dieser Welt. Und das heißt, dass dieser Jesus für jeden Menschen dieser Erde eine Bedeutung hat. Deswegen, wenn wir Geburtstag feiern, dann denken wir nicht zurück an ein historisches Datum für irgendjemanden, der geboren ist und sagen, ja, der war mal berühmt, so wie der Goethe berühmt war und der Cicero berühmt war und dann feiern wir irgendeinen Geburtstag, aber hat mit uns eigentlich nichts zu tun. Wir würden Weihnachten völlig missverstehen, wenn wir nur einen historischen Datum feiern. Jesus war die wichtigste Persönlichkeit dieser Welt aus zwei Gründen. Erstens, er war der Sohn Gottes. Wenn er also Gott war, der Mensch geworden ist, gibt es jemanden, der bedeutsamer ist als so jemand? Gibt niemanden mehr. Und das Zweite, er hat ein ganz bestimmtes Ziel, als er in diese Welt gekommen ist. Und dieses Ziel war das Größte, was sozusagen für Menschen überhaupt zu erreichen ist, was dieser Jesus für uns getan hat. Er ist nämlich nur deswegen in diese Welt gekommen, hat den Himmel verlassen, ist als Baby geboren, in die Welt gekommen, um die Menschen aus ihrer schrecklichen Verlorenheit zu retten. Ihr Lieben, über dem Weihnachtsfest und über dem ganzen Leben bis hin zu seinem Kreuz steht immer eine Überschrift, Rettung. In welchem Stadium wir auch immer von dem Leben Jesu reden, es geht immer um Rettung. Und das ist von Anfang an ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es geht um Rettung. Denn das größte Problem, das wir als Menschen haben zu allen Generationen, ist unsere Sünde. Das heißt, das ist unser Leben, wo eigentlich auf dem Thron unseres Lebens nicht er sitzt, nämlich Gott, sondern ich selber sitze auf dem Thron und ich mache mit meinem Leben das, was ich will. Und das ist Sünde und das trennt uns von Gott und das führt jeden von uns in eine Verlorenheit, die auf Ewigkeit andauert. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und deswegen hat Gott einen Plan von Anfang an gehabt, die Menschen zu retten, die sich von ihm getrennt haben. Und da gehört jeder von uns dazu. Keiner von uns kann sagen, ja, ich bin geboren mit einer heilen Gottesbeziehung. Das ist nicht wahr. Jeder von uns braucht Rettung. Und deswegen hat Gott einen Plan von Anfang an gehabt, wie er diese Menschen rettet. Und diese Rettung hat zu tun mit Jesus. Und ihr Lieben, diese Rettungsaktion Gottes war für Gott so wichtig, dass er einen unglaublichen Aufwand unternommen hat, um diese Rettung sozusagen durchzuführen. Er hat durch Jahrhunderte hindurch vorher schon diese Rettungsaktion, die durch Jesus stattgefunden hat, vorgeplant und vorbereitet. Er hat viele Dinge hunderte Jahre vorher schon getan, um immer hinzuweisen auf diesen einen, der kommen wird, der eines Tages kommen wird, um die Welt zu erlösen und für diejenigen, die sich erlösen lassen wollen. Und diese Rettungsaktion, die Vorbereitung dieser Rettungsaktion, die beginnt 2000 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Bitte hört ihn richtig. 2000 Jahre bevor Jesus geboren wurde, begann diese Rettungsaktion. Und sie hat etwas zu tun mit einem Mann. Jetzt schreibt mir das erste Bild bitte ein. Dieser Mann, Abraham. Er hat ungefähr 2000 vor Christi Geburt gelebt. Diesen Mann, der in Irak, im heutigen Irak, wohnhaft war als Nomade, den hat Gott angesprochen und hat gesagt, geh aus deinem Land, ich zeig dir ein Land, wo du hingehen sollst und dort, in diesem Land sollst du wohnen. Und er war gehorsam und er hat es getan, er hat nicht gewusst, warum. Und dann hat ihm Gott eine Verheißung gegeben, nicht eingeschaltet, Entschuldigung, ja. Okay. Wüsste. Noch einmal. Gut. Wüsste. Machst du weiter. Okay. Müssen wir noch einmal starten, Entschuldigung, ja. Aber ist egal. Auf jeden Fall, wir sind dann eh gleich. Die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, das ist zu viel jetzt, ja. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Nochmal zurück. Ja, wunderbar. So, jetzt versuche ich's. Okay. Ja, ich sag's dazwischen, was hier wichtig ist. Der Abraham hat eine Verheißung bekommen und diese Verheißung heißt, ich will aus dir ein großes Volk machen. Na, geht immer noch nicht. Und das Nächste, was Gott dann zum Abraham gesagt hat, ist, du sollst mit deinem Volk und deinen Nachkommen zu einem Segen werden für alle Geschlechter auf Erden. Was ich damit sagen will, ihr Lieben, und das ist wichtig, Gott hat, um diese Rettungsaktion vorzubereiten, hat er ein ganzes Volk zuerst ins Leben gerufen und sozusagen ins Dasein gebracht, beginnend mit einem einzigen Menschen, mit Abraham, nur mit einem Ziel. Er wollte ein Volk, in dem sein Sohn geboren werden konnte. Stellt euch das einmal vor. 2000 Jahre vor dem Kommen Jesu. Er hat das vorbereitet. Und dieser Jesus sollte als Mitglied des Volkes Israel, als Jude geboren werden. Er wurde von einem jüdischen Mädchen geboren. Und alle seine Anhänger waren Juden. Das ganze Volk Israel war dazu da, um Jesus in diese Welt zu bringen. Und dazu hat er ein ganzes Volk geschaffen. Er hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen. Und in diesem Volk hat er einen Bund geschlossen mit dem Ziel, um dieses Volk zu einem Zeugen zu machen. Ihr Lieben, Jesus ist aufs Engste mit dem Volke Israel verbunden. Und Israel hat Gott benutzt, um sich zu offenbaren, um zu zeigen, wer er ist, hier, wo es steht, sein Wesen zu offenbaren. Aber noch mehr, er hat Israel dazu benutzt, dass er in diesem Volk sein Rettungswerk, sein Heilswerk durchführen konnte. Und das hat zu tun mit Jesus. Eine messianische Jüdin, die ich gekannt habe, die hat einmal dieses Wort geprägt. Das gefällt mir unglaublich, weil es zeigt etwas Wunderbares. Sie hat gesagt, Israel ist das Fenster zur Herrlichkeit Gottes. Alles, was Gott in diese Welt gebracht hat, auch seinen Sohn, hat er durch das Fenster Israel gebracht. Er hat es in das Volk Israel hineingeboren werden lassen, diesen Sohn. Und dieser Jesus ist durch Jahrhunderte hindurch sozusagen schon immer und immer wieder angekündigt worden. Gehen wir jetzt weiter in eine Zeit, wo Mose gelebt hat. Das Volk Israel war zuerst eine kleine Gruppe von Nomaden. Es war eine kleine Sippe. Und dann kamen sie nach Ägypten und wurden versklavt. 400 Jahre lang war Israel in der Versklavung. Wir sind jetzt in einer Zeit ungefähr 500 Jahre nach Abraham. Und da hat Gott einen Mann berufen aus dem Volke Israel mit dem Namen Mose. Und dieser Mose wurde ein Retter. Er wurde zum Retter des Volkes Israel bestimmt. Und er wurde schon ein Muster, ein Vorbild, eine Vorschattung des eigentlichen Retters, der einmal kommen sollte, der Jesus hieß. Also in Mose ist schon abgebildet, was Rettung bedeutet. Und dieser Mose, der sollte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausholen, aus der Hölle sozusagen, aus dem Tod zu retten. Und er hat dann aufgrund dessen, was Gott ihm gesagt hat, dem Volke Israel in der Nacht, bevor sie gerettet wurden, hat er ihnen einen wichtigen Auftrag gegeben. Und dieses Detail ist wichtig für Jesus. Wir befinden uns 1400 Jahre vor der Geburt Jesu. In der Nacht, bevor Israel ausgezogen ist, musste jede Familie ein Lamm nehmen, dieses Lamm schlachten und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten bestreichen. Dort, wo sie wohnten. Denn in dieser Nacht zog der Todesengel vorüber durch ganz Ägypten. Und weil der Pharao dem Volke Israel verwehrt hatte, auszuziehen, kam ein Gericht, ein Todesgericht über die Erstgeburt in Ägypten. Und wenn der Todesengel durch Ägypten zog und wenn er da vorbeiging an einem Haus, wo das Blut sichtbar war, war dieses Haus geschützt. Das Blut des Lammes rettete aus Tod und Verlorenheit. Und dieses Ereignis, ihr Lieben, 1400 Jahre vor dem Kommen Jesu, ist ein wunderbares Hinweisschild durch alle Jahrhunderte hindurch. Gott hat dem Volk Israel gesagt, feiert dieses Fest jedes Jahr. Es ist ein Hinweis, es kommt eines Tages ein anderes Lamm, das wird der Messias sein. Und dessen Blut, wenn er geschlachtet wird, wenn er hingerichtet wird und gekreuzigt wird, dessen Blut bringt Leben, bringt Errettung aus der Verlorenheit, aus dem Tod und bringt ewiges Leben. Gott hat vorbereitet das Volk Israel und die Menschheit auf das, was mit Jesus kommen will. Damit, wenn Jesus kommt, es sichtbar wird, aha, das ist gemeint mit dem Kommen Jesu. Das ist die Bedeutung seines Kommens. Gott hat nichts unversucht gelassen, um in seinem Volk alles vorzubereiten, um verständlich zu machen, warum Jesus gekommen ist. Und gehen wir weiter. 600 Jahre später. Jetzt befinden wir uns ungefähr in einer Zeit 700 vor Christi Geburt. Da traten Propheten auf in Israel. Ich mache nur einen großen Bogen. Und in diesem, einer der wichtigsten Propheten war Jesaja. Und diesem Jesaja hat Gott ganz, ganz wichtige Prophezeiungen und Offenbarungen gegeben über den einen, der kommen wird, der schon 2000 Jahre vorher auch angekündigt wurde. Einen, der kommen wird, einen Messias, wie er dann genannt wurde, der die Rettung bringen wird. Aber eine andere Rettung als nur aus einer äußeren Sklaverei, sondern eine Rettung von der Sündensklaverei, die die schlimmste ist, denn sie bringt uns ewigen Tod. Und er hat Details bekommen von Gott, was sozusagen für diesen Messias wichtig ist. Eines dieser Details ist hier, da hat er gesehen und gesprochen im Namen Gottes, darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Er bekommt eine Botschaft, dass eines Tages eine Jungfrau, übernatürlich, ohne dass sie mit einem Mann geschlafen hat, ein Kind bekommen würde. Und dieses Kind, das auf diese Art und Weise gezeugt wird, er wird von einer größten Bedeutung sein. Er wird hier mit dem Namen Immanuel bezeichnet. Das ist jetzt nicht der Rufname Jesu. Der Rufname von Jesus war natürlich Jesus. Aber hier ist ein prophetischer Name gemeint. Gemeint ist, er wird die Bedeutung haben wie Immanuel, das heißt Gott mit uns. In ihm, in diesem Kind, das geboren wird, wird sich Gott erweisen als einer, der mit uns, der für uns ist, der uns rettet. Ein anderes Detail, das er bekommen hat, war in diesem Wort. Also auch hier der Prophet Jesaja. Er hat ein Bild vor sich gesehen, eine Vision gesehen von einem Kind, das geboren wurde. Und er schreibt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und jetzt hört, was er über dieses Kind sagt, das geboren werden wird. Nämlich, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. In diesem herrlichen Wort, ihr Lieben, weist der Prophet schon hin, dass dieses Kind wird nicht ein normaler Mensch nur sein, sondern in ihm kommt Gott zur Welt. Er wird als starker Gott, als ewiger Vater bezeichnet. Das sagt man nicht über einen Menschen. Das ist noch nie angekündigt worden in der Weltgeschichte. Jesaja hat das bekommen. Und er hat schon damals auf die Göttlichkeit dieses Kindes aufmerksam gemacht. Er ist die wichtigste Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte. Es gibt niemanden, ihr Lieben, der von langer Hand vorbereitet, angekündigt wurde, außer Jesus. Deswegen muss er auch für uns die wichtigste Persönlichkeit sein. Sonst haben wir überhaupt nicht verstanden, wer Jesus ist. Und das größte Detail, das dieser wunderbare Prophet Jesaja bekommen hat, war eine besondere Vision. Ein Ausschnitt davon ist hier zu hören. Ihr Lieben, der Prophet Jesaja wurde übermannt von einer Vision und da hat er gesehen eine Kreuzigungsszene. Und er hat gesehen, wie jemand gekreuzigt wurde und er beschreibt das, wie wenn es gestern gerade geschehen wäre, obwohl es in der Zukunft stattfinden wird. Und er hat von Gott die Offenbarung bekommen, was da los ist, wenn dieser Messias gekreuzigt wird, warum er gekreuzigt wird. Und er ruft diese Worte aus zu dieser Vision, die hier stehen, das ist nur ein Ausschnitt davon, und wo es heißt, doch er, der da gekreuzigt wird, er ist um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm. Wieder das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und hier wird dem Jesaja eine Vision zuteil, wo er sagt, dieser eine, der als Kind in der Krippe geboren wird, wird eines Tages am Kreuz enden. Und dort wird er unser aller Sünde auf sich laden. Und er wird die Strafe für unsere Sünde tragen, damit wir frei ausgehen, damit wir Frieden hätten, versöhnt werden mit Gott, Vergebung unserer Sünde, ewiges Leben bei Gott und nicht in die ewige Verlorenheit gehen. Und er wird das ertragen und erdulden wie ein Lamm. Wieder dieses Lamm, das wir schon bei Mose gefunden haben. Dieses Lamm, das Blut des Lammes, es reinigt uns. Jesus, das Lamm Gottes. Und jetzt gehen wir weiter. 700 Jahre nachher. 700 Jahre nachher. Jetzt sind wir zur Zeit der Geburt Jesu. Da beginnt sich das alles zu erfüllen, von dem ich jetzt gesprochen habe, von Abraham an. Jetzt wird sichtbar, wie durch das Volk Israel und wie durch das, was Gott in dem Volk Israel getan hat, nun tatsächlich Heil und Rettung durch Israel in die ganze Welt kommt. Denn da, als die Zeit erfüllt war, heißt es, da kam der Engel Gabriel. Ihr Lieben, der Engel Gabriel, der war einer der höchstrangigen Engelfürsten in der Himmelswelt. Es ist sozusagen Chefsache, diese Sache jetzt anzukündigen. Und er kommt in ein Haus, wo ein junge jüdisches Mädchen wohnt. Sie war vielleicht 14, 15, 16 Jahre, vermuten die meisten Kommentatoren, nicht eine erwachsene Frau. Man hat schon früh sich verlobt damals. Aber sie hat noch mit keinem Mann geschlafen. Sie war noch nicht verheiratet. Und der Engel trat zu ihr und gab ihr diese Botschaft. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben und dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Jetzt kommt in Erfüllung, was der Prophet Jesaja gesehen hat über die Jungfrau, die ein Kind bekommen wird. Der Engel verwendet dieselben Worte und bezieht sich dabei auf diese Prophetie 700 Jahre vorher. Und er sagt nicht nur, sie wird einen Sohn gebären, sondern sie sagt auch den Rufnamen von ihm, Jesus. Und Jesus heißt Retter. Wieder, in allem, was mit Jesus zu tun hat, kommt dieses Wort am häufigsten vor. Rettung, Erlösung. Er wird groß sein und dieser wird groß sein und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Wieder ein Hinweis darauf, dass dieses Kind, das hier geboren wird, ist von göttlicher Abstammung. Er ist Sohn Gottes. Ihr Lieben, ich könnte eine ganze Stunde lang fortfahren, um aus dem Alten Testament hier Dinge zu präsentieren, die Hinweise sind, die Gott gesetzt hat im Volke Israel als Hinweis auf das Kommen dieses Sohnes. Alles spitzt sich zu, von Abrahams Zeiten her bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Messias dann wirklich gekommen ist. Und deswegen, in dieser Zeit, wenn wir die Geburtsgeschichte lesen und die Vorgeschichte lesen, das war eine Zeit in Israel, wo die Hauptbeteiligten immer umgeben waren von Engelaktivitäten. Da war was los. Weil der Sohn Gottes wurde geboren. Zwar ganz unscheinbar in einer Krippe, aber das ist typisch Gott. Er kam nicht in einen Palast zur Welt, sondern er kam nicht um zu herrschen, sondern er kam um zu dienen. Und ihr Lieben, als dann Jesus sozusagen geboren wurde, 9 Monate später, also nachdem es empfangen hatte, die Maria das Kind, 9 Monate später kam es dann zu der Geburt. Und die fand statt in Bethlehem. In Bethlehem, dort wo sie hinziehen mussten wegen einer Volkszählung. Und in der Nacht, da Jesus geboren wurde, da kam der Engel des Herrn, heißt es. Einen Vers davor heißt es, der Engel des Herrn trat zu ihnen. Wieder dieser, wahrscheinlich Gabriel, einer der höchstrangigen Engel. Und er kommt zu den Hirten, die auf dem Feld vor Bethlehem waren und sagt ihnen diese Botschaft. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Wieder dieses Wort. Der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Wieder durch Engel bestätigt. Die wichtigste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Jesus ist aufgewachsen in Nazareth. Er war ungefähr 30 Jahre lang zusammen mit seinen Eltern. Er hat das Handwerk eines Zimmermanns gelernt. Und dann, nach ungefähr 30 Jahren, begann er seine öffentliche Wirksamkeit. Er fing an, im Land herumzuziehen. Sein erster Weg, den er von zu Hause wegging, um seinen Dienst auszufüllen, zu predigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter und so weiter. Sein erster Weg führte ihn an den Jordan. Dort, wo Johannes der Täufer war. Johannes der Täufer war der letzte große Prophet im Alten Testament. Jesus selber sagt, er war der Größte. Und dieser war der unmittelbare Vorläufer Jesu. Und dieser Johannes hat getauft am Jordan die Menschen wegen ihrer Sünde. Sie hat gesagt, es ist eine wichtige Sache, dass ihr euch vorbereitet auf das Kommen des Messias. Er kommt. Und dann kam Jesus zu ihm, zu Johannes dem Täufer. Und der Johannes der Täufer sieht ihn. Er hat ihn vorher noch nie gesehen. Aber er sieht diese Gestalt. Und Gottes Geist offenbart ihm augenblicklich, das ist er. Und als der Johannes der Täufer ihn sieht, da sagt er dieses Wort. Siehe, und er zeigt auf ihn. Das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir haben hier wieder das Bild vom Lamm. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Jesus, das Lamm Gottes, dessen Blut, das er vergossen hat am Kreuz, das ist das Blut, das uns rettet. Wie das Blut, das da auf die Pfosten geschmiert wurde. Das bedeutet Leben. Aber das ist nicht das Blut eines Tieres. Es ist das Blut des Gottessohnes. Das allein kann uns retten, nicht Tierblut. Und Johannes der Täufer hat das erkannt und sagt das zu ihm. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und ihr Lieben, als Jesus dann herumzog und durch die Lande zog, da hat er das selber auch aufgegriffen. Und er hat selber über sich gesprochen, hat selber darüber gesprochen, was das Wichtigste ist, dass er tun würde für die Menschen. Zum Beispiel in diesem Wort, wo er sagte, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ein ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Was sagt Jesus? Ich bin der gute Hirte. Was ist das Wichtigste und Größte, was der Hirte tun kann? Sein Leben in den Tod zu geben für die Schafe. Jesus drückt das ganz deutlich aus. Das ist kein Zufall, wenn er gekreuzigt wird. Das war sein Ziel. Von der Krippe direkt zum Kreuz geht eine Linie. Da ist kein Bruch dazwischen. Er wurde geboren, um gekreuzigt zu werden. Und Jesus selber sagt das, ich gebe mein Leben. Und ich gebe es freiwillig. Niemand kann mir es nehmen. Ich gebe es von mir aus. Und das heißt, diejenigen, die dann mir folgen, die also mir ihr Leben geben, denen gebe ich Vergebung der Sünden. Gebe ich ewiges Leben. Ewige Gemeinschaft mit Gott. Versöhnung mit ihm. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ihr Lieben, das ist Heil. Das ist es, was jeder von uns braucht. Jeder einzelne von uns, ohne Ausnahme. Und dann wissen wir auch, wenn wir diesem Jesus unser Herz geöffnet haben, dass er uns nicht mehr aus seiner Hand lässt. Und Jesus sagt dann noch einmal in einer Zusammenfassung, das ist innerhalb eines Gespräches gesagt worden, dass er mit dem Nikodemus, einem Schriftgelehrten, der heimlich in der Nacht zu ihm gekommen war und mehr von Jesus wissen wollte, da hat er unter anderem dieses berühmte Wort gesagt, das wir alle kennen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, und da meinte er sich selber, einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, an den, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, damit jeder nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt fügt er noch hinzu, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt gerettet wird. Wieder kommt dieses Wort. Und wieder. Es kann gar nicht oft genug gehört werden. Jesus ist nicht ein Kumpel. Jesus ist unser Retter. Und jeder von uns braucht diesen Retter, sonst sind wir auf Ewigkeit verloren. Und diese ausgestreckte Hand, die Gott nach uns ausgestreckt hat, als er Jesus in diese Welt brachte, da ist Weihnachten jetzt. Dass wir ihn feiern als den, der sein Leben für uns geopfert hat. Das ist wichtig. Lass mich schließen mit einem Satz, den Sie vielleicht alle schon einmal auch gelesen haben oder gehört haben, der das wunderschön zusammenfasst, worum es geht. Angelus Silesius war ein deutscher Arzt und ein deutscher Theologe aus dem 17. Jahrhundert. Und er hat dieses Wort geprägt, das heute durch die Welt geht. Und immer wieder zitiert wird und es ist zu Recht zitiert. Er hat das so gesagt, und wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren worden, aber nicht in uns, du bliebest doch in alle Ewigkeit verloren. Das ist wunderbar und das ist ernst. Ihr Lieben, wenn wir nur Weihnachten als ein historisches Datum feiern, jetzt nach Hause gehen und schön Kerzen anzünden und eine herrliche Feier machen und Jesus nicht in unserem Herzen geboren wäre, blieben wir doch alle verloren, auch wenn wir Jahr für Jahr Weihnachten feiern. Das ist keine Erinnerungsfeier. Es ist eine Botschaft, in der uns Gott sagen möchte, er gab seinen Sohn in diese Welt und ans Kreuz, damit wir gerettet werden. Aber dass ich gerettet werde, ist meine Verantwortung, indem ich diesen Jesus mein Herz öffne. Er muss in mir geboren werden, wie es hier heißt. Er muss in unserem Herzen Gestalt gewinnen. Wir müssen ihm die Türe aufmachen und sagen, Herr, komm herein. Ich gebe dir meine ganze Schuld. Sei du mein Erlöser. Und komm du auf den Thron meines Lebens, denn das ist meine Sünde, dass mein Ich immer auf dem Thron ist. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ihr Lieben, wenn das geschieht, dann hat Weihnachten begonnen. In unserem Leben. Und nicht nur äußerlich in schönem Glanz. Und darum geht's zu Weihnachten. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir alle Weihnachten feiern können in diesem Sinne, dass Jesus in uns geboren wird, nicht nur in Bethlehem. Amen.